Gleichzeitig habe ich auf der Station irgendwelche Laborröhrchen selber beklebt und meine Zeit damit verschwendet. Also sehr viel Administration gemacht und das kann es nicht sein. Und ein Teilnehmer kann eben auch eine KI sein, sofern anonymisiert.
An der Stelle möchte ich mich dann auch einmal ein bisschen outen. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital, dem Podcast und Videocast für digitale Medizin mit Praxisbezug. Mein Name ist Dr. Alexandra Wittmauer. Ich bin Fachärztin für Neurologie, ärztliche Psychotherapie und im Digital Health Sektor seit vielen Jahren sehr aktiv. Hier spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen, Gründerinnen und Gründern und Entscheiderinnen und Entscheidern über digitale Lösungen und neue Perspektiven in der Medizin. Und zwar mit echten Nutzen für unseren Praxisalltag. Und in dieser Folge freue ich mich besonders, Herrn Dr. Christian Becker bei mir zu Gast zu haben. Er ist Internist, Hausarzt und Gründer von Mux Health, einem Institut, das weltweit Expertinnen und Experten aus der Medizin und angrenzenden Bereichen für individuelle Patientenpfade zusammenbringt. Und wir sprechen über sein interdisziplinäres Modell, die Rolle von digitalen Tools, über seine Erfahrungen aus der Klinikberatung und der Praxis und warum es sich lohnt, das ärztliche Arbeiten neu zu denken. Du erfährst, wie eine moderne Gesundheitsversorgung auch menschlich bleiben kann oder wieder menschlicher werden kann. Das wäre gut. Und welche Strukturen wir brauchen, um genau das möglich zu machen. Viel Spaß, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmauer und ich freue mich heute, Herrn Dr. Christian Becker bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Wittmauer, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und Zuschauer, die haben wir natürlich auch hier.
Ja, genau.
Weil es ja, ja auch ein Videocast ist. Ich freue mich, Sie jetzt hier in Anführungsstriche online live bei mir zu haben. Der eine oder andere, der natürlich LinkedIn verfolgt und das sind viele in diesem Bereich und die Ärztinnen und Ärzte bei LinkedIn sind sehr vernetzt und auch sehr interessiert, kennen Ihre fantastischen, spannenden Beiträge, die Sie aus der Klinik aus Ihren Patientenkontakten berichten. Aber erstmal, vielleicht sagen Sie ein bisschen was zu sich, was Sie da machen und wer Sie sind und wo Sie arbeiten.
Ja, ich bin, wie soll ich das sagen? Ich bin Internist. Das ist ja immer bei Ärzten so. Die definieren sich als erstes mit ihrem Facharzttitel.
Stimmt.
Ich bin hoffentlich mehr als Internist, aber ich bin auch Internist. Arbeite in Starnberg, das ist südlich von München am Starnberger See.
Herrlich.
Dort habe ich mit meiner Frau ein Institut geschaffen, das nennt sich MUX, Medical United Experts. Mhm. Und wir verbinden verschiedenste Gesundheitsexperten aus der ganzen Welt für unsere Patienten, um ihnen idealerweise Heilung zu verschaffen über einen individuellen Patientenpfad, den wir zusammen mit den Patienten definieren. Meine Erfahrungen habe ich gesammelt an der Universitätsklinik in Heidelberg. In Heidelberg habe ich auch Medizin studiert, schon länger her. Und war dann unter anderem in München an der Uni, verschiedene andere klinische Stationen durchlaufen, war auch mal als Hausarzt tätig, was ich ja jetzt auch wieder unter anderem bin. Ich habe auch eine Hausarztpraxis hier in Starnberg. Und eine Zeit lang habe ich das Gesundheitswesen so ein bisschen beraten. Ja, zuletzt bei der Boston Consulting Group, BCGX nennt sich das Ganze, habe digitale Unternehmen mit aufgebaut und in der Gründungsphase mit unterstützt.
Also sehr breit gefächert. Also das heißt, Sie haben neben Ihrem Institut auch noch eine Hausarztpraxis. Das ist nicht alles in einem. Das habe ich nicht so ganz durchblickt am Anfang.
Ja. Gute Frage. Also es ist ein Gesundheitszentrum, das unter der Marke MUX fungiert, also Medical United Experts. Und darunter gibt es eine, also in diesem Gesundheitszentrum gibt es eine MUX Health GmbH. Es ist ein Vermittler für zum Beispiel Zweitmeinungen, aber auch kontinuierliche Begleitung durch Case Manager beispielsweise bei komplexen Erkrankungen, bieten auch Seminare und Trainings an durch vermittelte Gesundheitsexperten, insbesondere im komplementärmedizinischen Bereich. Und dann gibt es davon komplett unabhängig noch eine internistische Hausarztpraxis, wo ich ärztlich tätig bin. Das ist die MUX Care Praxis Dr. Becker. Und Patienten sind völlig frei, von beiden ja, Entitäten zu profitieren oder nur von einer, und von beiden lässt sich das natürlich auch verzahnen auf Wunsch.
Wie sind Sie dazu gekommen, das interessiert sicherlich viele, diesen doch besonderen, eher etwas anderen Weg zu gehen? Was waren da so, ja, ich frage mal, gab es da so besondere Momente, wo Sie gesagt haben, nee, so einfach in der Klinik bleiben oder so, wie ich das bisher kenne, aus dem Krankensystem oder Gesundheitssystem, fraglich, ob das ein Gesundheitssystem ist an manchen Stellen, so mache ich dann nicht mit, ich mache das anders. Wie kam es dazu? Ne? Das ist ja, Sie machen ja nicht den typischen Weg, sind Sie nicht gegangen.
Ja. Also ich habe wahrscheinlich wie einige, die jetzt auch zuschauen, zuhören, so auch eine Krise durchgemacht. Das war so 2008, das ist schon lange her, da war ich an der Uni in Heidelberg, habe an so einem kleinen Fadenwurm geforscht, sehr elegant nennt er sich, auf der Petrischale, sieht er aus wie so ein Pünktchen auf dem I, kann man gerade so mit bloßem Auge sehen, und habe dazu geforscht, sollte viel forschen, und habe irgendwann festgestellt, ich habe eigentlich keine Zeit mehr am Patientenbett richtig. Also nicht die ich gerne hätte. Ne? Mhm. Das musste sein, aber jede Zeit, die ich beim Patienten verbracht habe, die war gefühlt nicht richtig, weil mir dann von verschiedensten Kollegen gesagt wurde, Mensch Christian, du musst doch ins Labor. Ja, das ist ja... das ist doch nicht gut investiert für dich, für deine Karriere. Und ja, ich war dann auf so einer Wurmkonferenz in Los Angeles, konnte mich noch mit 5 Leuten über mein Thema unterhalten, und da habe ich irgendwann gesagt, das kann es nicht sein. Gleichzeitig habe ich auf der Station irgendwelche Laborröhrchen selber beklebt und meine Zeit damit verschwendet. Also sehr viel Administration gemacht und das kann es nicht sein. Dann bin ich in die Unternehmensberatung gegangen, das war auch so ein bisschen Trend damals.
Aber das ist ja jetzt auch kein Patientenkontakt.
Genau, das war auch kein Patientenkontakt, aber das war sozusagen eine Flucht in einen für mich damals komplett anderen Bereich, der mir, ja, wo ich dachte, das macht mir Spaß, da kann ich schnell viel lernen. Da gibt es vielleicht auch Impulse, die ich irgendwann später, auch wenn ich die Punkte jetzt noch nicht verbinden kann, warum das so ist, aber gefühlt, weil mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich lerne da was. Hm. Das hilft mir, wenn ich von anderen Branchen und lerne und Tools kennenlerne, die für die Medizin möglicherweise sehr sinnvoll sind, um nicht nur effizienter zu werden, sondern auch innovativer. Und das war prägend. Während der Zeit habe ich viele interessante dann als Berater Menschen kennengelernt, so auch einen Projektleiter von mir, mit dem ich dann zusammen ein Unternehmen gegründet habe, mit dem wir dann in Silicon Valley gegangen sind. Das gibt es auch noch, ist Non-For-Profit, fairobserver.com, wo wir unterschiedlichste Perspektiven zu Nachrichten auf eine Plattform gebracht haben, um den Bias transparent zu machen. Denn jede Nachricht, sei es politisch oder in anderen Gebieten, hat ja immer den Bias des Schreibers, des Journalisten. Und wenn man nicht weiß, wer da schreibt, dann hat man diesen Bias, ist aber vielleicht möglicherweise fehlinformiert oder es ist nur ein Teil der Realität. Und auch schon bei der Unternehmung hatten wir die Idee, das überkommen wir durch verschiedene Perspektiven. Und das war auch sicherlich prägend für mich, für das, was ich jetzt tue, weil ich bringe auch verschiedene Perspektiven, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, in diesen Gesundheitspfad ein. Und das eben, weil ich glaube, dass Wahrheit, Realität mannigfaltig ist, immer unterschiedliche Perspektiven, die es Sinn macht zu beachten, um Optionenraum zu schaffen und kreativ zu arbeiten. Das war damals sehr prägend. Also einmal von weg, ich will irgendwie eine Medizin machen, die besser ist. Wie weiß ich noch nicht. Ich habe Menschen, Tools kennengelernt, gesagt habe, die braucht eigentlich die Medizin. So war das dann zum Beispiel bei der Boston Consulting Group. Immer wenn wir taffe Themen hatten, taffe Sachen zu lösen hatten, dann haben wir uns ein super Team aus Experten zusammengestellt oder wir haben die extern engagiert und mit ins Boot geholt. Und haben halt nicht unser eigenes Süppchen nur gekocht, sondern haben halt die besten Leute in einen Raum gebracht. Das heißt, es braucht nicht immer die beste Person, eine Person, die alles entscheidet, sondern es braucht die Person, die richtigen Leute in den Raum holt. Ja. Und da habe ich gedacht, das braucht es auch eigentlich in der Medizin, weil komplexen Erkrankungen, bei komplexen Anliegen, da brauchen wir doch interdisziplinäres Team. Mhm. Und zwar dann idealerweise die Besten der Besten oder einige der Besten, wenn denn möglich, die sich wirklich auskennen. Und die sind überall auf diesem Planeten, aber meistens nicht unbedingt da, wo man lebt und als Patient ist. Das war so die Idee auch, ne, die ich gesagt habe, das
okay, also Sie haben
Businessumfeld, das geht auch in der Medizin.
Ja, da zeigt sich immer wieder, dass es auch ratsam ist als Mediziner oder Medizinerin, also nicht für alle, ist das sicherlich nicht richtig, aber mal über diesen blöden Tellerrand zu schauen, wie es immer so schön heißt, und andere Perspektiven einzunehmen, weil man vieles ja übersetzen kann und man muss das Rad da nicht neu erfinden. Und das ist ja auch wahrscheinlich jetzt dieses Expertennetzwerk, was Sie jetzt mittlerweile aufgebaut haben, wo Sie weltweit drauf zurückgreifen können, richtig?
Ja, genau. Ja. Ich bin natürlich auch viel gereist als Berater und während Projekten immer wieder auch Menschen kennengelernt. Ich war sicherlich insgesamt ein Jahr in Indien durch verschiedene Projekte, wo ich Ayurveda dann kennengelernt habe in den anderen Gesundheitssektoren, sei es Biopharma oder MedTech, habe ich interessante Persönlichkeiten kennengelernt, die aus dem ärztlichen Umfeld kamen oder auch aus anderen Hintergründen, die mir jetzt doch, weil sie Freunde geworden sind und ich ihnen vertraue, helfen können, weil sie einfach die Hintergründe kennen zu neuesten Innovationen in der Medizin und ihr Wissen dann auch direkt am Patienten einbringen können.
Sie haben gesagt, dass Sie verschiedene Perspektiven mit einbringen beim Blick auf Patienten. Welche sind das denn?
Also das ist einmal, würde ich mal sagen, wie soll ich das formulieren? Also einmal ist es inhaltlich, sind es unterschiedliche Perspektiven, bedeutet, also Dimension Inhalt, würde ich es nennen. Das sind, wenn es ein onkologisches Thema zum Beispiel gibt, dann kommt in diesen virtuellen Raum nicht nur der Onkologe, sondern vielleicht auch der Spezialist für Psychotherapie, Psychosomatik, Psychoonkologie. Das ist noch gar nicht so, fern inhaltlich. Mhm. Möglicherweise es ist inhaltlich, aber dann auch was Ferneres, dass man sagt, naja, Heilung ist eben nicht nur körperlicher Natur oder mentaler Natur, das wären dann die zwei Inhalte, die man reinbringt, sondern vielleicht auch spiritueller Natur. Warum dann nicht eine spirituelle Perspektive hineinbringen, die auch vielleicht ein bisschen weiter weg ist, könnte dann zum Beispiel ein buddhistischer Mönch sein, das machen wir gerne auch mal, um auch so eine säkulare ethische Komponente hineinzubringen, das ist gar nicht an den Buddhismus gebunden, aber um vielleicht über das Thema Tod und Sterben zu sprechen, Ängste zu verlieren.
Auf Wunsch des Patienten aber. Sie machen dann Vorschläge.
Korrekt.
Spannend, ja.
Wir machen Vorschläge, schaffen Optionen basierend auf den Zielen der Patienten und auch Problemen, die individuell sehr unterschiedlich sind, also der Klar. Fragestellung, schlagen wir dann diese Fachrichtungen vor. Mhm. Und das kann dann zum Beispiel auch ein Palliativmediziner sein, der mit ins Boot kommt. Oder eine Death Midwife, ja, hatten wir auch schon mit.
Was ist das?
Barbarado. Ja, das ist so ein Trendthema aus den USA, wo die Hospizbewegung nicht so präsent ist wie in Deutschland. Und da gibt es sogenannte Todeshebammen, wenn man es wortwörtlich übersetzt, Death Midwives, die Patienten im Sterbeprozess begleiten. Sie coachen, die Angehörigen betreuen, aber auch das Thema Beerdigung, okay. Form etc. Vordenken und einfach vielleicht auch nochmal ein bisschen anders mit dem Thema umgehen als jetzt der klassische Palliativmediziner. Einfach nochmal einen anderen Engel haben.
Also nur von diesen paar Einblicken, die Sie bis jetzt gegeben haben, kann ich nur sagen, das kann ich hundertprozentig unterstützen, finde ich einen richtig guten Ansatz. Das bedeutet aber natürlich, dass auch Sie in Ihrer ärztlichen Rolle sozusagen ein Part einnehmen und sozusagen sich ein ganzes Team schaffen, ein interdisziplinäres Team, was diese verschiedenen Perspektiven auf den Patienten ihn ermöglicht. Das machen ja auch noch nicht unbedingt alle. Und vielleicht kann ich da noch eine kleine Erfahrung auch von mir mit reinbringen. Ich habe in verschiedensten, auch psychotherapeutischen, psychiatrischen, neurologischen Projekten gearbeitet und wir haben festgestellt, in der Vergangenheit auch immer wieder, dass viel Heilung oder Gesundheit dadurch entsteht, wenn wir Sozialarbeiter dazu genommen haben. Mhm. Der Impact durch soziale Arbeit, also dass jemand einfach nur sozusagen mal für meinen Patienten einen Zettel ausfüllt oder ihn dabei Seite steht, da geht's noch nicht mal groß in die Tiefe. Relativ pragmatische, einfache Dinge haben zu einer verbesserten Gesundheit geführt. Ich hätte es nie gedacht, haben mir nachgewiesen, wirklich beeindruckend. Und deswegen kann ich das nur in jegliche Richtung unterstützen. Oder vielleicht nicht auch mal jemanden dazu holen, der einen Menschen, der sehr gläubig ist, sozusagen da einen Geistlichen dazu nehmen, ne?
Warum ja, nicht? Genau. Vielleicht nur ganz kurz zum Klarstellen. Ich bin da in diesem Umfeld nicht in meiner ärztlichen Rolle, sondern die Mux Health vermittelt diese Experten.
Okay.
Und das ist also auch keine ärztliche Leistung, leider. Ja, sondern das ist,
wäre aber gut, wenn es das wäre.
Ich fände es begrüßenswert.
Ja.
Kann ja sein, dass das irgendwann nochmal soweit ist. Mhm. Aber um so frei arbeiten zu können, sind das alles vermittelte Leistungen.
Klar, klar.
Und ich habe, wie gesagt, ich trete auch als Arzt auf, aber das ist davon unabhängig. Ja. Und vielleicht darf ich noch, weil der zweite, das ist mir noch wichtig, die zweite Dimension von, was machen wir denn da anders, ist eben, das ist das Konzept, ist eben noch nicht nur inhaltlicher Natur, sondern ich würde es mal sagen, das sind die Tools, die wir verwenden. Mhm. Also das ist eben auch, dass wir digital vernetzt arbeiten, sodass mehr oder weniger, wenn gewünscht, Informationen eben auch live getauscht werden können in einem Chat und dann auch ein reger Austausch zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven entsteht. Dass das eben nicht in Silos ist, dieses Wissen und die Gedanken, sondern dass jeder dieser Beteiligten, und dazu gehört auch der Patient, mitbekommt, was passiert denn da gerade und vielleicht auch einsteuern kann den aktuellen Stand. Und also es ist ein lebender Prozess, machen wir nicht bei allen Fällen, aber zunehmend.
Also es ist nur eine Art WhatsApp-Gruppe.
Man könnte sagen, WhatsApp nutzen wir nicht, ja.
Ja, also, ist mir schon klar.
Ein bisschen anders. Aber genau, so, wenn man sich bildlich vorstellen möchte, ja, so eine Art Messenger.
Ja.
Viele kennen ja auch MS Teams oder so. Ne? Mhm. Und dadurch entsteht wirklich eine enge Zusammenarbeit, wie wir es ja auch in der Projektarbeit kennen und überall gemacht wird. Und ein Teilnehmer kann eben auch eine KI sein, sofern anonymisiert. Das ist ja mittlerweile gut möglich. Also kann ChatGPT sein oder so, wenn gewünscht. Sofern natürlich anonymisiert. Jetzt wird's abgefahren. Ich weiß, ich sehe es an
den Also sozusagen, Sie nehmen in Ihren interdisziplinären Team einen KI-Agenten mit rein.
Nicht in dieser Messenger-Gruppe, weil das wäre dann datenschutzrechtlich schwierig, aber anonymisierte Fragestellungen werden schon auch quasi mit so einer Art Avatar, könnte man es nennen, hochtrabend, also einem Agenten, einem virtuellen Agenten besprochen, den man sich ja auch bauen kann. Ne? Man kann ja auch sagen,
mit dem Patienten zusammen?
Auf Wunsch ja, dass man auch gemeinsam mal so eine Session macht und sagt, ja, was sagt denn die KI, die Gen AI dazu?
Okay, das machen Sie schon.
Das mache ich schon, ja.
Super, also ich mache das auch, aber es gibt
machen alle, nur die meisten Ärzte nicht. Oder sie geben es nicht zu, ich weiß
ja,
es nicht.
Naja, also ich glaube, es gibt viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die auch hier zuhören, die das für sich nutzen, aber ich glaube, dieses, ich nutze es transparent mit meinem Patienten, ne, und ich mache mal, manchmal sage ich auch, wissen Sie was, ich jetzt weiß jetzt hier gerade nicht weiter, wollen wir uns nochmal eine dritte oder eine Zweitmeinung dazu holen. Gucken Sie mich groß an. Und ich habe immer bislang erlebt, dass Sie es eher als vertrauensfördernd erleben und auch mich als menschlicher erleben, wenn ich sage, ich bin jetzt auch mal am Ende meines Lateins angekommen, wollen wir mal gucken. Also, was sind so Ihre Erfahrungen?
Das teile ich absolut, das Beste aus den beiden Welten. Ne? Das ist, wenn der Patient das selber macht, was er, wenn er so ein bisschen affin ist dafür, sowieso tut, kann er ja auch bestimmte Dinge vielleicht über- oder unterinterpretieren, können ihn fehlleiten. Es gibt ja auch, KI halluziniert ja, wissen Sie ja alles. Mhm. Nicht, das Vertrauenslevel ist ja nicht immer 100%, was man da bekommt. Und da ist es dann schon gut, nochmal einen erfahrenen Arzt dabei zu haben. Oder Moderator, der das Ganze ein bisschen lenkt. Oder man nimmt es eben als ersten Aufschlag, um dann zu sagen, okay, dann machen wir jetzt einen Deep Dive mit menschlichen Experten zu dem Thema und challengen das nochmal. Es bekommt eine ganz andere Qualität, als wenn man from scratch startet. Und das ist super, super hilfreich. Und da kommt dann, da passiert teilweise Magic. Das ist echt cool.
Das nutzen Sie in Ihrem Institut, aber wahrscheinlich in der ärztlichen Praxis ist das wahrscheinlich noch nicht so einsetzbar. Oder machen Sie das so in kleinen Teilen auch?
In kleinen Teilen, in einer Spezialsprechstunde, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich das auch, ja. Hm. Wenn für den Patienten okay und gewünscht, klar.
Ich hatte ja anfangs angesprochen, dass Sie, also erstens haben Sie immer tolle Bilder, tolle Naturbilder, lohnt sich auf alle Fälle anzugucken, war eigentlich meine letzte Frage, aber dort teilen Sie immer Patientengeschichten, was ich sehr schön finde und viele Menschen liken das und fühlen sich dadurch angesprochen und wünschen sich genau so einen Mediziner, also Ärztin oder Arzt, genauso wie Sie es darstellen, und ich glaube auch viele Kollegen, die das sehen, denken, ach, so würde ich eigentlich auch gerne arbeiten, und einer dieser Posts, der irgendwie 11.000 Likes bekommen hat, den habe ich mir nochmal genau angeschaut schaut, und da ging es um die Klüngelvisite. Können Sie noch mal so kurz skizzieren, um was es da eigentlich ging und warum der so gut angekommen ist? Warum ging es? Ja, was war das?
Warum so gut angekommen ist, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Da kann ich nur
Hypothesen. Ahne es.
Ja, ja, also ich glaube, wir wünschen uns das. Also ja. Viele wünschen sich das, ne? Patienten, ja. Aber auch Ärzte.
Ja.
Und ja, das ist so entstanden. Mein Vater ist Chirurg, und der hat mir, als ich junger Assistenzarzt war und total gestresst war, hat er gesagt, Christian, mach doch einfach mal so eine Klüngelvisite. Was ist das denn, Papa, bei Klüngelvisite? Ja, das habe ich immer gemacht. Bin immer noch mal abends, bevor ich nach Hause gegangen bin, habe ich mir eine halbe Stunde oder auch länger genommen, bin zum Patienten gegangen, habe mich ins Patientenbett gesetzt und habe einfach mal über Gott und die Welt gesprochen. Und zum einen erzählen die Patienten dann wirklich die Dinge, um die es geht und die sie umtreiben, und das spart dir letztlich Zeit, weil du kriegst die wichtigen Hinweise, und zum anderen hilft es dir selber auch, resilienter zu werden, weil das ist das, was der Arztberuf einem gibt, diese menschliche Nähe, diese Einblicke, aber auch die Dankbarkeit, die man wirklich spürt von den Patienten dann. Und das ist durch nichts zu ersetzen. Und damit habe ich dann irgendwann mal angefangen. Das auch nicht immer im zeitlichen Chaos als Kliniker geschafft, aber ich muss sagen, es hat mich dann getragen und auch dazu bewogen, hausärztlich tätig zu sein. Ich gesagt habe, naja, das ist eine Komponente, die kann ich, wenn ich will und mir ein Konzept schaffe, dass das trägt, dann kann ich das leben. Und genau, das ist die Story dazu. Ich glaube, dass es die tiefsten Wünsche von vielen adressiert, wie ich gerade schon sagte, von Patienten, die das einfach vermissen, dass wenn sie in einer existenziellen Krise sind, das ist ja sehr häufig so in der Klinik, ja. Da geht es um Leben und Tod, und dass sie sich da ein menschliches Miteinander wünschen, was sie vermissen. Ja. Und dass deswegen so viele Menschen diesen Beitrag geliked, kommentiert, geteilt haben, weil sie gesagt haben, genau darum geht's. Es geht, das ist das Ziel, um das es geht. Und alles, was wir tun, darf darauf einzahlen. Und es waren sicherlich auch einige Ärzte dabei, die gesagt haben, ja, das wünschen wir uns auch. Und es wird vielleicht auch den einen oder anderen gegeben haben, der gedacht hat, das ist ja schön und gut, aber das ist ja Illusion, das ist ja gar nicht möglich. Und vielleicht ist es aber auch so ein Hoffnungsthema. Sagt, das wäre aber richtig schön, wenn wir da wieder hinkommen würden. Wie kriegen wir das denn hin? Das wäre so meine, das wäre eine schöne Haltung, finde ich, die man haben könnte.
Definitiv. Und da würde ich auch gerne gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie kriegen wir das wieder hin. An der Stelle möchte ich mich dann auch einmal ein bisschen outen. Ich finde, das passt nämlich an dieser Stelle ganz gut zusammen. Ich glaube, ich war so 27 oder 29, ich glaube 3 Jahre in der Neurologie, und irgendwann, mir wird immer schnell langweilig. Ich brauche immer Input, und ich kam mir vor wie auf so einem Fließband. Ja, ich hatte Massen an Kassetten da liegen. Im Schrank stapelten sich die Arztbriefe, und ich habe meine Patienten wenig gesehen, und ich war mega frustriert darüber, und es war wirklich, Visite ging ratzfatz. Und da habe ich damals, und ich habe den Namen vergessen, ein Buch in einem Surkamp Verlag gelesen. Wenn da jetzt jemand hier weiß, um welches Buch es sich handelt, ich weiß den Namen nicht mehr. Es war ein Amerikaner, der darüber geschrieben hat, wie wir uns zu den Patienten setzen sollen und sie berühren sollen an den Schultern. Und dann habe ich, es hat mich tief bewegt damals. Ich habe dann angefangen, mich in den Visiten, also in den Visiten ans Patientenbett zu setzen, um sie zu berühren, nur so ganz kurz. Und habe so ein paar Sachen verändert in meiner Sprache. Habe dann damals dieses Buch Gewaltfreie Kommunikation gelesen von dem Marshall Rosenberg und dachte, das muss doch irgendwie besser gehen, weil ich mich manchmal von nicht so richtig verstanden gefühlt habe. Und das war für mich wirklich eine große Veränderung, eine Bewusstseinsveränderung, was letztendlich natürlich auch dazu beigetragen hat, dass ich auch nochmal andere Wege gegangen bin. Aber ich glaube, wie Sie schon sagen, das ist etwas, was viele sich wünschen. Und die Frage ist, wie kommen wir da wieder hin? Nichts, das ist unter anderem ja auch ein Grund mit, warum wir hier auch über Technologien sprechen. Glauben Sie, das könnte mit ein Teil mit dazu beitragen, weil manchmal kriege ich so ein bisschen kritische Kommentare, was vollkommen in Ordnung ist und da sollten wir auch drüber diskutieren. Dieses entweder die Technik oder ich als Arzt und ich selbst reagiere mittlerweile schon ziemlich empfindlich auf diese Aussage, ja, ihr sollt ja nicht ersetzt werden, wobei ich fest davon überzeugt bin, es wird Stellen geben, wo wir ersetzt werden, was auch gut und sinnig ist, aber wir uns auch wieder auf andere Dinge konzentrieren. Was ist da so Ihre Haltung?
Tja, also ich weiß nicht, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und die qualitative Frage, die wir uns an der Stelle aus meiner Sicht stellen dürfen, ist, was ist die Intention von der ganzen Sache? Mhm. Ein anderer Spruch könnte sagen, Intention heals. Wenn denn die Intention ist, dass wir mehr Zeit für Klüngel, Visite und Co. haben, wenn es jetzt mal so um es an dem Beispiel zu lassen. Ja, also wir sind da, um offen und frei Zeit mit dem Patienten zu verbringen und die Themen links und rechts der Leitlinien zu erkunden, um nicht nur Cure, sondern auch Healing in anderen Dimensionen, mental, emotional, spirituell zu erreichen und den Patienten im Ganzen zu sehen, dann wäre das, glaube ich, eine Intention, die wünschenswert wäre und wo uns Digitalität oder wie auch immer Maschinen unterstützen können sollten. Die Sorge, die ich habe, ist, dass wenn diese Intention nicht offen, ehrlich gesetzt und verfolgt wird, sondern versteckt, über Bande gespielt, täuschen, tricksen, tarnen, eine Intention bestünde, wie wir wollen einfach nur Effizienz steigern, wir wollen hier und da Stellen rausschneiden, wir möchten den Ärztemangel, Pflegemangel überkommen, also diese kurzfristigen Probleme lösen möchte und nicht sich nochmal so einen halben Schritt zurückbewegen, denkt, um was geht's hier eigentlich? Ja. Und alle anderen Dinge, da bin ich fest von überzeugt, zahlen da langfristig auch drauf ein, also wenn wir heilen, wenn wir wirklich heilen, dann wird das Ganze auch günstiger im System. Da brauchen wir vielleicht andere Dinge nicht mehr. Aber das heißt, die Intention ist wichtig und dass wir da immer wieder uns dran erinnern, um was geht's hier wirklich. Und da ist natürlich alles entscheidend, was sind die Anreize dafür, für so eine Intention, die es aktuell im System leider so noch nicht gibt. Ich meine, Heilung wird nicht wirklich vergütet. Der Incentive ist meistens finanzieller Natur leider.
Das Gespräch früher auch nicht.
Genau, also früher gab es als Anreiz eben noch eine Ethik, die gibt es natürlich immer noch hier und da und es gibt viele Ärzte, die sich daran anstoßen, dass es in Kliniken nicht mehr nur noch gelebt wird, ja, sondern dass es häufig um Financial KPIs geht, die da verfolgt werden. Teilweise die Vergütung auch daran gehängt wird von Chefärzten. Dagegen wird sich auch gewehrt, aber dennoch geht es leider häufig ums Geld. Und das heißt, es braucht Anreize, echte Anreize für Heilung. Über Bande wäre das ja, wenn jemand wirklich gesund wird, geheilt ist, dann vergüten wir das auch. Diesen Ansatz gibt es ja aus dem Value-Based Healthcare.
Ja.
Das heißt, man misst Outcome, idealerweise Patient-Reported Outcomes, PROMs, die wirklich für den Patienten wichtig sind die Ergebnisse, also weniger Schmerzen, weniger Inkontinenz bei Prostatakarzinom, OP und. Da gibt es also KPI-Sets, misst die und dann sagt man, okay, wenn das erfüllt, gut hoch erfüllt ist, dann wird der Arzt oder die Beteiligten daran je nach Ausmaß der Value Creation auch beteiligt. Das ist ein bisschen über Bande, sage ich, weil es zahlt letztlich auf das Finanzielle ein. Ja, man misst den Value, Outcome durch Kosten ist Value, Value based Healthcare und koppelt die Vergütung daran. Noch schöner fände ich es ja, wenn es so eine, sage ich mal, wenn es so eine säkulare Ethik gäbe. Menschenliebe, Nächstenliebe ist wieder hoch im Kurs und uns eigentlich nicht so wichtig, was dafür bezahlt wird. Jetzt gibt's vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der hier denkt, wo ist der denn?
Ja, irgendwie müssen wir unsere Brötchen auch bezahlen. Ja? Also ja.
Aber um was geht's denn hier bei unserem Dasein auf dem Planeten? Ist es irgendwie, ist es das, was ich verdiene, was ich an Geld habe, wie reich ich bin oder was ist Reichtum? Jetzt wird's philosophisch. Ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft schon auch nochmal überlegen dürfen, was wollen wir denn eigentlich? Und um was geht's hier? Und im Gesundheitsbereich darf es darum gehen, dass wir gesund werden oder gesund bleiben. Und ja, geht's um Heilung und dafür brauchen wir andere Werte. Diese Werte dürfen runterdeklinieren.
Ja, ich unterstreiche ich alles, aber nicht nur gegenüber den Patienten, sondern auch den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen.
Korrekt.
So, und die sind ja, da brauche ich nichts groß zu sagen, ne? Da ist auch noch Verbesserungspotenzial.
Natürlich, ja. In dem Moment, wo wir eine Ethik der Nächstenliebe haben, wäre auch automatisch der Umgang untereinander vielleicht schöner und lebenswerter. Ne? Und es in Kliniken nicht nur darum ginge, den Umsatz zu maximieren, den Gewinn zu optimieren, zu wachsen, das ist, wenn man ganz ehrlich ist, das, um was es dann doch sehr häufig geht.
War das früher noch mehr möglich als jetzt? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, dass andere Werte präsenter waren. Also man muss sich nur überlegen, das ist jetzt sehr schematisch gezeichnet, bisschen pauschaliert auch, das bin ich mir bewusst. Aber vielleicht gibt's doch ein bisschen Wahrheit daran. Wenn man mal so in die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgeht, also 1960, 1970, mal hinbeamt in so ein Krankenhaus, vielleicht christlich geführt, und man wird da eingeliefert, ist krank und es geht einem wirklich nicht gut, dann hatte man die ganze Nacht eine Sitzwache, eine Nonne, die daneben saß.
Oder Studenten, habe ich auch gemacht.
Oder Studenten haben wir auch gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber es gibt es wahrscheinlich immer noch. Gibt es nicht mehr?
Also ich glaube, bei psychiatrischen Erkrankungen, ich war immer damals in der Psychiatrie dann eingesetzt und wurde dann medizinisch in den Zimmern eingeschlossen, weil die einfach, spooky klingt das rückblickend, aber ja, doch Sitzwachen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr finanziert werden kann, aber ich weiß es nicht.
So, und da sind wir genau beim Thema. Ja. Es kann nicht finanziert werden. Ich würde mal behaupten, die Nonne hat das vielleicht auch damals gemacht, weil sie geglaubt hat, dann tut sie nicht nur ihre Pflicht, sondern es war einfach ihr Ethos. Das war ihre, dafür hat sie gelebt. Das hat man so gemacht. Das war ein hoher Wert. Und ich glaube, dass es das früher mehr gab und dass das auch geschätzter wurde gesellschaftlich. Das ist meine Wahrnehmung. Und dass, man muss sich nur überlegen, wie kann es sein, dass ein Manager im mittleren Management deutlich mehr verdient als eine Pflegekraft? Ich würde sagen, es ist so. Ja, aber wenn, ich will es einfach mal nur sagen, wenn das höchste Ziel und das größte Gut unsere Gesundheit wäre, dann dürfte ich doch auch die richtigen finanziellen Anreize geben. Jetzt sind wir wieder bei diesem finanziellen Anreizthema, bin ich mir darüber bewusst, wenn wir darüber sprechen. Noch schöner fände ich es, ich will jetzt nicht die nächste Religion ins Leben rufen oder sagen, wir müssen alle wieder bessere Christen werden oder so. Darum geht es mir nicht, sondern ich glaube, wir brauchen eine säkulare Ethik, also losgelöst von einem speziellen Glauben, brauchen wir wieder Werte in unserer Gesellschaft, da sind wir möglicherweise auch bei einer Wende auf einem guten Weg, die wir gerne verfolgen, weil wir wissen, die tun uns gut. Also Dankbarkeit tut einfach gut, zum Beispiel.
Das stimmt. Wird das im Studium, Ihrer Meinung nach, im Medizinstudium momentan genug gelernt? All die Dinge, die Sie jetzt tun, wie viel davon haben Sie wirklich dort gelernt?
Ich bin aktuell von der Lehre weit weg. Also ich war Dozent in Heidelberg, aber das ist schon länger her. Deswegen kann ich nur mutmaßen. Ich glaube, es hat sich viel verbessert, was so Trainingsarzt-Patientenkommunikation angeht. Mhm. Das damals in Heidelberg gab es Heiko Med, erstmals in Deutschland ins Leben gerufen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch, gibt es das auch in München und so weiter. Also es hat sich da, ich glaube, es gibt viele Angebote, die aber dann auf die harte Realität treffen oder die Absolventen treffen dann auf die harte Realität nach dem Studium, glaube ich. Das fängt dann schon im praktischen Jahr an. Also das ist, also es wird dann nicht gelebt, ist meine Wahrnehmung. In der Interaktion auch mit Kliniken aktuell. Das ist einfach im täglichen Wahnsinn, den es da auch gibt, schwer umsetzbar. Also es dürfte top-down, sind wir wieder beim gleichen Thema, Anreize geben, die Räume dafür schaffen, die Klüngelvisite zu machen.
Das ist ein schönes Symbol dafür oder ein schönes Wort. Wie kombinieren Sie die Klüngelvisite und jetzt nochmal so ein bisschen zu den Daten? Also wie gesagt, für mich ist das kein Gegensatz, sondern es gehört zusammen, auch Daten oder Technologie mit einfließen zu lassen. Ich hatte in einem anderen Podcast gehört, dass Sie sowas, so Ihre Patientengruppen sind, die einen sind eher so ängstlich getrieben und die anderen sehen, dass das natürlich das höchste Gut die Investition in ihre Gesundheit ist und da vorsorgen wollen, die schon wirklich verstanden haben, dass Prävention wirklich alles ist. Kommen die mit solchen Variable-Daten, legen sie ihnen die hin und sagen, hier, machen Sie mal was draus? Oder wie gehen Sie damit um und wie beziehen Sie das mit ein? Weil manche Sachen sind ja wahrscheinlich aus Medizinprodukten, manche noch nicht. Wie nutzen Sie das?
Also durch eine offene Haltung erstmal.
Das finde ich gut.
Ich begrüße das. Plus ich biete es an als also wenn es um eine kontinuierliche Blutzuckermessung geht, so ein CGM, dann bieten wir das tatsächlich an. Das kriegen Patienten von uns, entweder verordnet oder sie kaufen es. Und dann gibt es spezielle Sprechstunden, in denen ich mir die Zeit nehme, über diese Daten zu sprechen, also sie zu analysieren, sie zu besprechen, gemeinsam zu verstehen und dann in einen Therapieplan umzusetzen. Es gibt auch die Möglichkeit, über meine MXHerz GmbH sich betreuen zu lassen durch Experten zu diesem Thema, um dann im Nachgang zu sagen, wenn man das möchte, ich brauche jetzt einen passenden Ernährungsplan, ich brauche ein kontinuierliches Personal Coaching, dass diese ärztliche Empfehlung kennt und umsetzt ins Tägliche und wo ich begleitet werde. Es gibt auch die Möglichkeit, dann immer wieder mit Touchpoints zu sagen, okay, jetzt konferieren wir, um mal ein Beispiel zu bleiben, Personal Coach und Arzt, konferieren wir zusammen mit einem Patienten und gucken, wo der steht und feintunen. Also das ist ganz individuell machbar und lässt sich eben durch die Strukturen, die ich habe, operativ umsetzen. Also genau.
Ich habe häufig den Eindruck, und wenn ich jetzt so mir meine Patienten angucke, uns auch, und ich so schätze ich auch viele von ihren Patienten ein, die sind sowieso schon, haben ein hohes Bewusstsein für diese ganzen Themen. Also diese Nutzung dieser ganzen Technologien ist noch immer einer bestimmten Gruppe, muss man sagen. So ist mein Eindruck vorbehalten. Ich versuche natürlich auch viele Patienten für bestimmte Themen, also zum Beispiel bei Blutzuckermessung oder Schrittanzahl oder also wirklich ganz einfache Dinge mit zu nutzen im Alltag. Aber viele, die es wirklich nötig haben, in Anführungsstrichen viele metabolische Erkrankungen, da nehme ich noch ein unfassbares Desinteresse, wenig Interesse war, sich da zu verändern. Wo dürften wir da ansetzen und wie können wir denn mehr diese Gruppen erreichen, die wirklich sehr teuer sind im Gesundheitssystem und sehr viele Erkrankungen entwickeln? und Kosten verursachen. Mhm. Weil ich glaube, wir sprechen ja immer noch hier über eine sowieso schon sehr disziplinierte Gruppe von Personen, ja.
Ja. Ja, letztlich geht es ja um Veränderungsmanagement und im Persönlichen. Und Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Erstens große Schmerzen.
Ja.
Und zweitens große Ziele. Ich mag ja große Ziele persönlich lieber als große Schmerzen. Leider ist im Krankheitssystem ist häufiger so, dass die Patienten erstmal große Schmerzen entwickeln. Herzinfarkt, Schlaganfall, you name it. Und dann sagen, okay, jetzt, wenn es nicht zu schlimm ist, wenn sie nicht gestorben sind, ja, dann jetzt verändere ich mal was. Wäre gut, wenn es gar nicht dazu käme. Aber so ein Diabetes tut ja nicht weh. Das heißt, da ist nicht große Schmerzen, große Ziele haben viele auch nicht. Ne? Die
genau.
Leben so im,
ja.
Es ist ja, passt ja schon. Ne?
Ja.
Geht ja so, stimmt, ich kann nicht klagen. Und das ist das Dilemma. Ja? Also, in der Mitte irgendwo steckend und kein Antrieb, irgendwas zu verändern. So, und die Technik, die ich die Strategie, die ich anwende, ist, ich mache große Schmerzen, jetzt ja auch gerade schon, ne? Bildlich habe ich mal ein bisschen über Herzinfarkt und Schlaganfall und Tod gesprochen, das könnte ja passieren. Also nicht angstmachend, aber mal zu sagen, es kann auch nicht so gut ausgehen. Und tu doch mal was. Das erzeugt schon mal einen gewissen psychischen Schmerz und bewegt dann. Das mag ich aber nicht so, weil das ist macht keine guten Gefühle.
Ja.
Schöner finde ich es, große Ziele zu machen. Das geht bei der Persona Top-Manager geht das sehr gut. Die sind gewöhnt, in Zielen zu denken, ihr Unternehmen zu führen. Vielleicht mit OKRs, Objectives and Key Results. Kennen viele, setzen sie für Unternehmen ein. Warum nicht für ihre persönliche Gesundheit? Also das ist zum Beispiel so ein Tool, kann ich nur empfehlen. Braucht es auch ein bisschen Zeit zu, wenn man das mal etabliert hat, dann funktioniert das bei dieser Persona sehr gut.
Ja.
Und dann, und jetzt kommen wir aber zur großen Menge, glaube ich, an Patienten, die da so in unseren Arztpraxen und Kliniken in Deutschland sind, zum Beispiel der Diabetiker, Typ 2, nicht idealer Lifestyle, also viel Chips und Süßigkeiten, wenig Bewegung und Co. Das ist Klischee, ich bediene es jetzt mal. Und sie sagt, der hat doch gar nicht den Anreiz, jetzt irgendwas zu verändern. Da wundert man sich teilweise. Der ist manchmal schon da. Ich glaube, dass die Achtsamkeit auch, und dazu zähle ich auch mich früher, gefehlt hat und vielleicht auch bei dem einen oder anderen noch da ist, das zu spüren. Da ist eigentlich jemand, der will jetzt was verändern. Der hat nur kein Angebot. Und ich glaube, dass eines der Kernfriktionen ist, es gibt wenig Angebote, tatsächlich Lebensstil zu verändern in Arztpraxen, bei dem Beispiel. Außer einer medikamentösen Intervention, bleiben wir beim Diabetiker, da wird dann schnell irgendwie Metformin verschrieben und so und die anderen Klassiker und im Lehrbuch steht über 3 Monate Lifestyle-Intervention, aber es gibt nicht wirklich ein Angebot dafür. Mhm. Gesagt, ja, bewegen Sie sich doch mal mehr, 150 Minuten oder sowas pro Woche. Und
aber wir haben das ja auch nicht so wirklich, also ich habe es jedenfalls in meinem Studium nicht gelernt, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu haben.
Ja.
Ich wurde ja nur auf Medikamente getrimmt damals. Ich hoffe, das ändert sich.
Genau, also es ist gar nicht so schwer, sich damit zu beschäftigen und das zu lernen. Wäre natürlich wünschenswert, dass das in die Curricula kommt. Stärker Prävention. Nur jetzt ganz konkret, glaube ich, könnten mehr Ärzte einfach ein Angebot schaffen, sagen, ich habe dieses Patientenkollektiv und ein Angebot kann auch sein, Gesundheitskompetenz zu schaffen über zum Beispiel einen Arztbrief, den man jetzt sehr gut zum Beispiel mit ChatGPT erstellen kann. Ist ja nicht personalisiert oder ist personalisiert, aber ist anonymisiert. Nur als ganz konkrete Idee. Und ich gebe diese Information dem Patienten, beruht auf den Zielen des Patienten, auf den Problemen, ist also individuell an den angepasst. Das kann ich sehr schnell erstellen. Ich kann das auch vorfertigen für bestimmte Archetypen. Ich kann das also Patienteninformationen vorbereiten, dem Patienten geben und dann weiß der konkret, was er tun kann. Oder es gibt verschiedene andere Quellen, die ich nennen kann, wo jemand irgendwie ein YouTube-Video hat, was er verfolgen kann. Also es gibt es gibt sehr viel mehr Angebot da draußen, als dass das wirklich genutzt wird. Und es können natürlich auch digitale Gesundheitsanwendungen sein, die Medizinprodukt sind.
Aber das bedeutet ja immer,
evidenzbasiert sind. Ja.
Ja. Dem stimme ich allen zu, die ich erlebe es genauso, das Bewusstsein für also Schmerz, klar, Ziele können viele nicht formulieren. Das ist für die Menschen zu hoch, zu weit weg. Die können ihr Leben sich überhaupt gar nicht ohne etwas, ohne das vorstellen. Und man muss ja auch sagen, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber es hat ja auch häufig irgendwann eine Funktionalität, warum es so ist, wie es ist. So, ne? Nach einer gewissen Zeit einer Chronifizierung hat das auch schon seine Gründe. Und die Frage, was wäre denn statt der Erkrankung dann da? Ne? Und das ist durchaus auch bei mir immer wieder ein Thema. Aber was Sie sagen, ist es, dass wir im Endeffekt, jetzt sage ich mal so ein modernes neues Wort, den Patienten auch da in diese Richtung der Lebensstiländerung hinnatschen sollen. Das heißt aber, dass wir wiederum die Kompetenz brauchen, auch darüber zu sprechen mit unseren Patienten und nicht die Erwartungshaltung haben, oh, okay, der hat kein Bild vor Augen, der hat kein Warum oder kein großes Ziel, dann kann ich es ja gleich lassen, sondern das so sukzessive ihn, ja, so Schritt für Schritt damit hin zu begleiten.
Ja. Ja, klar, okay. Und dafür braucht es eine Kompetenz, da braucht es dann Zeit, dafür braucht es eine Vergütung. Ich meine, es gibt ja so eine psychosomatische Grundversorgung, zum Beispiel in der kassenärztlichen Medizin, die man dafür nutzen kann, peu à peu so eine Kompetenz beim Patienten aufzubauen, um so einen sekundären Krankheitsgewinn, wie Sie gerade genannt haben, das meinten Sie, offen zu legen. Bewusstsein beim Patienten dafür zu schaffen, was er da eigentlich tagtäglich lebt, dass es auch auf ein Ziel einzahlt, aber das ist vielleicht nicht so wünschenswert, wenn man es bewusst ist. Und dafür braucht es Kompetenzen, ganz völlig klar. Nur das ist das große Ticket, um das es geht. Also ja, da sind wir dann bei universitären Ausbildungen, Weiterbildungen und. Und ich glaube, dass jeder hier und jetzt selber starten kann, sagen, okay, ja, eigentlich macht das doch total Spaß, so eine Medizin zu betreiben. Und das ist gar nicht so komplex. Ich kann das tun. Ich muss nicht das tun, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe im System. sondern es gibt Möglichkeiten und auch einen Willen von Patienten, auch eine Nachfrage, vielleicht so ein Angebot zu schaffen, vielleicht auch eine spezielle Sprechstunde. Und das macht sehr viel Spaß und ist sehr, sehr erfüllend, das zu tun.
Ja, das könnte ich mir nämlich vorstellen, dass jetzt viele sagen, die jetzt in einem kassenärztlichen System sind, ja, ihr weißt ja gar nicht, ne, ich habe ja 80 Patienten pro Tag, also das klingt ja alles gut und schön, aber das ist überhaupt nicht machbar. Ich glaube, so schon wie Sie sagen, ich glaube schon, dass man so kleine Dinge durchaus schon umsetzen kann. Und da möchte ich hier gerne auf die anderen Videocasts und Podcasts verweisen von anderen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die das auch in Teilen tun. Also
ja.
Gibt es ein, also weil wir hier auch mal, ich ja über praxisnahe Tools spreche, dass Sie vielleicht uns eins nennen, was Sie in den letzten Jahren in Ihrer Praxis eingeschafft haben, auf das Sie nicht mehr verzichten wollen, wo Sie sagten, das hat mir jetzt doch wirklich mein Leben erleichtert.
Also das ist ein Tool zu nennen, finde ich schwierig. Es ist eine Kombination. Aber ich finde zum Beispiel ich habe so ein Fragebogen-Tool, ich möchte jetzt keinen Anbieter nennen, aber ich habe ein Fragebogen-Tool, was ich sehr hilfreich finde, um eine gründliche Anamnese machen zu können, auch für bestimmte Deep Dive, also Fokusthemen. Digitale Anamnese, ja. Das Stichwort, genau. Das hätte ich gerne noch ein bisschen. Ja, maschinenlesbarer, das Ganze, aber es kommt immer als ein PDF, das Ergebnis, das Endresultat, das möchte ich nicht missen, das ist, finde ich, super, super hilfreich, weil es Inhalt schafft, mehr Inhalt, weil Patienten zu Hause in entspannter Situation ehrlich antworten und vielleicht nicht unter einer Stresssituation in der Praxis sind, auch Klischee nochmal, Kassenpatient, nur 5 Minuten, 10 Minuten in vielen Praxen, der hat eben mehr als diese 5 oder 10 Minuten, weil er zu Hause Zeit verbringt, diese digitale Anamnese zu machen. Das finde ich super wertvoll.
Ja.
Das wäre jetzt so spontan aus dem Bauch heraus etwas, was ich sehr hilfreich finde und überall verfügbar ist.
Gibt es zum Ende noch ein Thema, einen Gedanken, was ich jetzt nicht gefragt habe, wo Sie sagen, das wäre jetzt Ihnen wichtig, nochmal hier im Rahmen dieses Videocast-Podcasts mitzugeben an die Menschen, die das hier hören und sehen?
Ich meine, wir reden hier sehr viel über so Stakeholder, Ärzte. Ich glaube, wahrscheinlich sind auch bei Ihnen viele, also andere Sektoren in der Audience vertreten, MedTech, Pharma und so weiter. Ein Anliegen wäre von mir nochmal, den Bereich im Gesundheitsmarkt zu adressieren, der von den Patienten in sehr, sehr vielen Fällen besucht wird. Bei onkologischen Patienten ist es bis zu 80%, sagen die Studien. Und zwar ist das der, in Anführungsstrichen, alternative Gesundheitsmarkt, also die Alternativmedizin, was immer das heißt.
Ja.
Dazu zähle ich vor allem Heilpraktika. Dass wir doch schauen, das ist mir ein persönliches Anliegen, wie kommen wir in ein Boot, um für den Patienten ja eine bestmögliche Begleitung zu schaffen. Weil ich meine, dass Dogmatismus wenig hilft, weder bei den Heilpraktikern noch bei den Ärzten, um jetzt mal bei diesen Berufsgruppen zu bleiben, könnte es auch Physiotherapie, Pflege, Apotheker, you name it, nennen. Aber Anliegen wäre für mich, diese Silos aufzubrechen, und vielleicht haben Sie auch Lust, mal den ein oder anderen Interviewpartner in Ihren Podcast aus der Komplementärmedizin, Alternativmedizin zu holen, also nicht Arzt, der auch offen ist, nicht dogmatisch. Das wäre mir ganz wichtig.
Ja, vielen Dank. Ich gebe zu, ich bin auch wenig bewandert, was sozusagen diesen Bereich betrifft. Ich vor kurzem, also ich weiß von mehreren Studien oder von mehreren Zentren, die auch schon sehr intensiv versuchen, also onkologischen Zentren, die Komplementärmedizin mit einzubeziehen. Und ich glaube, das wird auch immer mehr, aber ist sicherlich noch ein Feld, was ausgebaut werden kann. Das nehme ich auf alle Fälle mit. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke, und ich nehme die Klüngelvisite mit und das wertebasierte Arbeiten, das ich unfassbar schön und gut finde, und das wieder mehr im Blick zu haben, zu integrieren, aber natürlich auch die Möglichkeiten, der technologischen Möglichkeiten, die wir haben, mit zu nutzen, um dann auch wirklich wieder mehr mit dem Patienten ins Gespräch zu gehen und dann nicht einfach noch mehr Patienten zu sehen. Weil ich glaube, also Ärzte sind nicht doof, ja. Wir merken das, wenn wir uns dann noch mehr reingedrückt wird und wenn es gar nicht zu dem kommt, was es dann eigentlich wirklich geht. Und wir können uns es nicht leisten, noch mehr Menschen in diesem Berufsfeld zu verlieren, die der Medizin den Rücken zukehren. Und deswegen ist es wichtig, ehrlich und transparent mit da uns umzugehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Weiterhin so viele tolle Posts. Also falls du Herrn Dr. Becker noch nicht folgst bei LinkedIn, mach das bitte jetzt. Es lohnt sich mitzulesen. Es ist immer wieder sehr erhellend und zeigt mir auch immer wieder, darum geht's jetzt eigentlich wirklich. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Wittmer. Alles Gute.
Ja, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Diese Folge hat gezeigt, wie medizinisches Arbeiten wirklich neu gedacht werden kann. Vernetzt, wertebasiert und digital unterstützt. Ein Modell, finde ich, das inspiriert und motiviert, eigene Spielräume zu nutzen. DocsDigital ist die Plattform für Ärztinnen und Ärzte und HealthTech-Experten im Gesundheitswesen, die Innovation nicht nur diskutieren, sondern auch wirklich anwenden wollen. Und wenn du ihr ein digitales Produkt oder ein medizinisches Projekt entwickelt hat und es im Podcast und Videocast vorstellen möchtet, fundiert, sichtbar und mit Reichweite, dann meldet euch gern bei mir. Ich freue mich auf den Austausch. Alle weiteren Informationen in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir, wo auch immer du bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.